wir haben uns einen neuen Werbepartner geangelt.
The Female Company.
Wir haben für euch die Seamless Collection und Curvy Collection getestet und wir sind echt begeistert.
Ja.
Ich mein's ernst. Mhm. Wirklich.
Ich schwöre.
Jede Panty gibt es bis Größe 56, was ich mega cool finde, weil manchmal gibt es richtig süße Unterwäsche und dann gibt es sie nur gefühlt bis Größe 36 oder sowas.
Ja.
Aber ich kann mir jetzt alles aussuchen.
Oder die Tatsache, dass du dann, keine Ahnung, in anderen Online-Shops unterwegs bist und dann extra auf Curvy musst und dann gibt es dann 6 Produkte und dann bist du so, okay, die Farbe gefällt,
nichts passt, macht keinen Sinn, ganz genau. Und da, wo du jetzt gerade hier Collection sagst, wir haben sogar noch unsere eigene Collection bekommen, denn The Female Company hat eine Besonderheit bei uns entdeckt, die sie berücksichtigen möchte, nämlich Menschen mit höherem Körpervolumen bluten im Schnitt 15% mehr, was ich gar nicht wusste.
Ja.
Good to know. Mhm. Und die Curvy Collection bietet auch Unterwäsche, die angepasster ist an unsere Körper.
Ja, und dementsprechend halt eine höhere Saugkraft, weil ihr mehr blutet.
Richtig. Mhm. Die Größen variieren von 44 bis 56 und gibt es aktuell in den Farben Schwarz und Electric Blue. Mit dem Code TFC-CIAO, also C-I-A-O, erhaltet ihr 12% Rabatt auf alle Artikel im Shop.
Die Seamless Collection, also diese, kennt ihr diese Unterwäsche, die so ganz dünn ist, die man nicht unter den Klamotten sieht, gibt es ab jetzt in Highwaist, was ich richtig cool finde, und neu in den Trendfarben Blue und Peach. Sie ist auch nur 1 Millimeter dicker als reguläre Unterwäsche und dennoch, und das fand ich krass, so saugstark wie 5 Tampons, aber non-toxic und ohne Biozide. The Female Company bietet 4 Saugstärken an und garantiert, dass man nicht ausläuft. Wenn das aber passiert, kriegt ihr euer Geld zurück. Den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung oder den Shownotes und der Code lautet TFC-CIAO, CIAO ausgesprochen, C-I-A-O. Viel Spaß beim Shoppen!
Rap-Mogul Diddy wurde festgenommen und nun zittert Hollywood und die Musikindustrie. Hochrangige CEOs aus der Musikbranche und weitere große Tiere wurden in insgesamt 11 Anklageschriften genannt. Doch das Internet fokussiert sich lieber auf wilde Spekulationen rund um Beyoncé, Kanye West, Naomi Campbell und viele weitere Prominente. Wir schauen uns die wildesten Theorien im Netz an und versuchen herauszufinden, was davon überhaupt stimmt.
Willkommen zurück zum OK Ciao Podcast. Das wird eine wilde Folge und nicht die letzte zu P. Diddy. Doch bevor wir loslegen, abonniert uns auf Instagram und TikTok unter OK Ciao Podcast. Abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Uns könnt ihr auch hören auf Spotify, Apple Podcast und dort würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. So, heute sprechen wir über die größten Verschwörungstheorien rund um Diddy. Dazu hatten wir schon ein erstes Video gemacht. Damals waren es aber wirklich nur Theorien. So langsam ist die Sache ernst geworden. Und
aber die Sache ist zwar ernst geworden, aber dadurch, dass mehr und mehr Anklageschriften, mehr Anklagen ans Licht kommen, merkt man eigentlich, wie lächerlich viele Theorien auch einfach sind. Und dass wir uns nicht darauf konzentrieren sollten.
Ja.
Denn es wurden wirklich Namen genannt, von denen ich gar nichts höre auf Social Media. Wo ich immer einfach denke, so, das sind doch die Leute, die Diddy supportet haben. Warum konzentrieren wir uns auf Beyoncé und Jay-Z, wo es, auch wenn irgendwann Hinweise dazu geben wird, aktuell es keine Hinweise gibt. Also nicht mal einen Hinweis.
Ja. Ja, und vor allem, wo kommen diese Geschichten her?
Ja.
Jaguar Wright ist vor allem eine Person, die wir immer wieder sehen. Da hast du einen kleinen Deep Dive gemacht und dir auch angeschaut, okay, wie legit ist diese Frau eigentlich?
Ja, und vor allem, was sagt sie und was geht viral und was nicht? Und vor allem Letzteres zeigt eigentlich, dass wir sie nicht so ernst nehmen können, wie wir alle tun.
Auch wichtig für euch zur Information, wir nehmen am 2.10.2024 auf. Am Abend davor gab es eine sehr große Pressekonferenz, in der verkündet wurde, dass sehr viele große Namen gedroppt werden im Laufe des großen Prozesses, bei dem Diddy auf der Anklagebank sitzt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass einige der Spekulationen stimmen werden. Aber uns geht es einfach darum, jetzt hier zu zeigen, Leute, wir wissen gar nichts. Mhm. Und wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir wissen.
Genau, dafür könnt ihr zu dem anderen Deep Dive rübergehen, ja, was schon gepostet sein müsste. Mhm. Denn da schauen wir uns die Anklageschriften, die 11, die bis vor kurzem rausgekommen sind, welche Namen da genannt wurden, worum es da tatsächlich geht. Und dann
gucken wir, wie es jetzt einfach weitergeht, ne?
Ja.
Wie sich die Dinge entwickeln werden.
Genau, denn wir machen jetzt gerade Urlaub, also wir sind gerade im Urlaub. Mhm. Und da werden noch ganz viele Sachen passieren, deswegen es wird auf jeden Fall noch ein Update geben. Trotzdem, alles, was sie sagen, ist immer noch valide, glaube ich.
Ja. So, du erzählst uns jetzt was zu Jaguar Wright.
Oh Gott, das war so anstrengend, mir ihre Sachen anzugucken.
Kann ich mir gut vorstellen. Sie ist sehr dramatisch.
Sehr dramatisch und sie ist eine unfassbar gute Geschichtenerzählerin. Mhm. Das muss man der einfach auch lassen. Hat eine geile Stimme, geile Präsenz, auch den Augenkontakt, den sie immer hält mit allen. Richtig gut. Und wir haben uns ja auch Jaguar Wrights Videos ja auch für den DD Deep Dive
den
ja auch angeschaut, den ersten. Und da gab es ein paar Connections, die sie gemacht hat, wo ich mir dachte, okay, gut, das ist, was heißt valide? Das ergibt Sinn, würde auch so ein bisschen in die Story passen und das habe ich dann auch übernommen. Und ich glaube auch immer noch, dass das sein kann, aber einfach, weil es eine gute Beobachtung ist. Der Rest, naja, wir schauen uns das mal an. Also erstmal, wer ist überhaupt Jaguar Wright? Sie ist Musikerin und aktuell als die Kommentatorin fürs Internet unterwegs. Das ist ihr Job. Ihr Job ist es gerade, Geld damit zu verdienen, Theorien aufzustellen.
Interessant.
Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn man muss sich immer überlegen, wer die Quelle ist und was für eine Motivation diese Person hat.
Geschichtsstudium lässt grüßen.
Genau, richtig. Das mussten wir nämlich auch machen. Jaguar Wrights Motivation ist es ja eigentlich, diese ganzen Geschichten aufrechtzuerhalten und vor allem immer wieder neue Geschichten zu finden, denn das ist ihr Job. Und das hat mich einfach hellhörig werden lassen. So, nach eigenen Angaben, also ich glaube ihr das natürlich, aber trotzdem nach eigenen Angaben, hat sie eine sehr bewegte Vergangenheit. Sie stammt aus einer sehr religiösen Familie. Sie wurde, wenn ich sage, aufs Übelste missbraucht. Ich habe noch nie so schlimme Dinge gehört.
Okay.
Noch nie. Von erweiterten Familienmitgliedern, die wirklich, boah, ich will das gar nicht alles wiedergeben. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, es gibt ein Interview mit ihr, mit Tasha Kay. Das geht 2 Stunden, da erzählt sie alles. Und also genau, aus dem erweiterten Familienkreis, das heißt Leute, denen sie eigentlich vertrauen müsste oder dürfte, konnte sie nicht vertrauen. Ja. Ihre Mutter wurde auch missbraucht von ihrer Familie. Die direkte Familie, also Vater, Mutter und Schwester, das schien schon eine Einheit zu sein, aber auch da gab es sehr viele Probleme. Die Schwester ist drogenabhängig, die Mutter wurde mit Schizophrenie diagnostiziert oder eine Bipolar Disorder diagnostiziert und auch Jaguar ist nicht ohne Schaden davongekommen.
Ja.
Also für sie gehörte Missbrauch zur Normalität. Mhm. Und ihr Leben bis zu den Anfang 20ern war die Hölle auf Erden. Also wirklich traurige Geschichte. Sie ist auch Mutter von 2 Söhnen. Einer davon soll ermordet worden sein.
Ui.
Und das ist auch das erste Video, was ich so von ihr gesehen habe. Das hat sie auf Facebook damals veröffentlicht. Da hat sie darüber gesprochen. Da war sie an dem Ort, wo ihr Sohn vermeintlich umgebracht wurde. Und den Ort hat sie gezeigt und hat halt gesagt, ich komme jetzt an diesen Ort zurück, um zu heilen. Und es war auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. Laut eigenen Angaben ist der Mörder auch gefunden worden und wurde auch bestraft wohl. Also sie hat keinen Grund, irgendjemandem zu trauen.
Ja.
Schon mal gar nicht Leuten in der Musikindustrie, denn da wurde es nämlich auch nicht besser. Sie wurde auch übrigens mit 16 zum ersten Mal Mutter, also auch Teen Mom.
Krass.
Also sie hat wirklich ein bewegtes Leben. Ihre Musikkarriere lief anfänglich auch echt gut. Also 95 startete sie als Rapperin und Teil der Band Philly Blondes durch. Dazu gibt's nicht wirklich irgendwelche Nachweise. Ich muss jetzt einfach glauben, dass das so ist. Also es gab ein paar Artikel, aber nicht wirklich viel. Und 4 Jahre später trennten sie sich und dann machte sie so ungefähr 1999 alleine weiter. Und sie wurde von der Band The Roots entdeckt. Kennen wir auf jeden Fall alle, ne?
Mhm.
Oder kennst du? Okay, egal. Ich sag's dir später.
Ja.
Gemeinsam mit The Roots war sie dann Backup-Sängerin von Jay-Z bei seiner Unplugged-Show MTV 2001. Richtig geile Show. Jaguar ist auf jeden Fall in der Mitte zu sehen, singt wirklich fabelhaft. Die hat eine Hammerstimme. Und sie arbeitete auch durchweg für andere Künstler, machte Coverversionen von anderen Songs. Also sie war auf jeden Fall booked and busy. Mhm. Und sie hat auch zwei Alben veröffentlicht. Einmal Denials, Delusions and Decisions 2002. Und auf dem Album entstand der Song The What Ifs, was sogar für eine Coca-Cola-Werbung genutzt wurde in den 90ern. Wo auch The Roots mit dabei waren. Krass. Also die hatte auf jeden Fall Potenzial. 2005 kam dann das zweite Album Divorcing Neo 2. Mary Soul. Das war voll das, die Diskussion in der Musikindustrie. Sie wollte nicht zur Neo-Music gehören und wollte lieber Soul, was auch immer. Aber auf jeden Fall super spannend. Und ihre Vorbilder, beziehungsweise die Leute, mit denen sie verglichen wurde, war Mary J. Blige. Oh, wow. Ganz wichtig, nicht vergessen. Ella Fitzgerald und Nina Simone. Wow. Also bis 2005 eine super vielversprechende Karriere. So, da müssen wir so ein bisschen über ihren mentalen Zustand sprechen, okay. Wie ich schon erwähnt habe, im Interview 2021 mit Tasha Kay. Diese Tasha Kay ist auch echt krass. Die ist so sehr agro, finde ich, und sehr ungeniert, was ihre Fragen angeht. Also die stellt dir direkte Fragen, wurdest du missbraucht? Wann?
Oh, okay.
Wie oft? Also so richtig krass, wo ich mir auch denke, okay, du kriegst dadurch natürlich viel raus,
ja.
Aber du gewinnst nicht unbedingt das Vertrauen. Und sie ging auch viral mit dem Interview von Didis Ex-Freundin Gina. Die erwähne ich auf jeden Fall in dem Deep Dive davor, wo sie zum ersten Mal eigentlich oder als einzige Person bis dato darüber spricht, wie sie von Didi misshandelt wurde.
Okay.
Das war das Interview mit ihr.
Mhm.
Aber das habe ich in dem ersten Deep Dive schon, nicht im Deep Dive, aber in dem zu den Anklageschriften schon erwähnt. Genau, aufgrund ihrer traumatischen Erfahrung entwickelte sie eine dissoziative Identitätsstörung, kurz DID. Und damit wurde sie auch diagnostiziert. Also das ist das, was man so multiple Persönlichkeiten nennt.
Mhm.
Und sie nennt es selber the spirit of the enemy, also
oh,
der Geist des Feindes.
Mhm.
Und laut Spektrum der Wissenschaft entsteht dieser Zustand durch starke Traumata in der frühen Kindheit, also wirklich so bis 5 Jahre.
Mhm.
Sodass sie ihr Ich nicht richtig ausgebildet hat. Bei Spektrum der Wissenschaft steht vor Folgendes: Die Erinnerungen an die Misshandlung werden abgekapselt und um sie herum entsteht eine eigene Identität. In der Folge zerfällt die Persönlichkeit in weitere Teile. Jedes Fragment wächst zu einer eigenen Innenperson heran. Dass mehrere von ihnen einen Menschen existieren, realisiert der oder die Betroffene lange Zeit nicht.
Krass.
Und bei Jaguar manifestiert sich das vor allem durch eine exzessive Wut.
Mm.
Sie ist sehr wütend, was ich auch verstehen kann. Sie sagt, dass sie nicht wie andere Menschen ist und ihr größtes Problem genau wie ihre Wut ist und die stärker ist als bei anderen und sie griff Menschen auch körperlich an.
Mhm.
Also es gab auch einen Vorfall, das habe ich nicht weiter recherchiert, einfach weil es nicht dazu so viel gibt, wo sie eine Frau wohl körperlich angegriffen hat. Sie ist dafür nicht ins Gefängnis gekommen, aber sie ist in Therapie gegangen und irgendwie hat sich das dann geregelt. Aber alles nach eigenen Angaben. Sie war auch eine Weile lang tabletten- und alkoholabhängig, was ganz ehrlich, was ich voll verstehen kann, was sie durchgemacht hat, dass sie überhaupt überlebt hat. Das zeugt von ihrer Stärke. Sie hat mittlerweile aber dank Therapie und Medikamente alles im Griff. Es gab aber einige Situationen, wo das nicht der Fall war, immer noch. Also das ist immer noch
ein lebenslanger Prozess.
Ja, ja, ja.
Und es gibt auch keine Garantie, dass man das für immer plötzlich auf Knopfdruck im Griff hat.
Also, das ist es.
Ja.
Und sie nimmt auch noch, also gut, sie kifft wohl scheinbar noch und ich finde, sie wirkt auf mich sehr paranoid auch, was sie aber nicht so sieht. Also für sie ist es, sie ist sehr aufmerksam,
genau.
Was sie auch sein muss, das verstehe ich auch, aber es nimmt schon Züge an, wo ich mir immer denke, okay, du musst das schon dran arbeiten.
Mhm.
Also wenn dein Leben wirklich so in Gefahr ist, dann musst du dagegen was tun.
Mhm.
Aber sie stattdessen spinnt sie weiter diese ganzen Theorien, die bei 99% keinen Halt und Fuß haben. Und dann denke ich mir, okay, gut, was machst du da eigentlich? Aber gut, dazu komme ich ja gleich. In dem Interview mit Tasha Kay sagt sie was ganz Interessantes. Also Tasha spricht Jaguar auf ihre Aussage an, dass sie viele Feinde habe. Daraufhin sagte Jaguar, natürlich will ich das, also Feinde haben. Wie zum Teufel soll ich ohne Feinde reich werden? Ohne Feinde wird man nicht reich. Man braucht Feinde. Sie schüren das Feuer. Sie sorgen dafür, dass die Leute über dich reden. Sie arbeiten für dich und sie wissen es nicht einmal. Sorry, was heißt das für dich?
Interessant. Dass sie das natürlich ganz kalkuliert macht, ne?
Ja. Ja, sie...
Ganz klar, ein Feindbild zu kreieren über Person XY. Sie hat ja ganz viele Feinde.
Nur
ist nur
Feinde.
Umzingelt von ihnen, hat ganz viele Geschichten zu diesen Menschen und macht damit ja auch wirklich wortwörtlich Geld, ne?
Die macht gerade richtig viel Geld damit. Denn die Leute spenden ja auch. Also das ist ja dieses Streamen und dann die postet auch immer ihr Cash-App, wo dann Leute auch Geld zahlen wollen, um halt mehr zu erfahren. Weil ich finde, man merkt so, dass manche Leute süchtig nach diesen Verschwörungstheorien sind und wir dann Videos bekommen, TikToks bekommen, die sinnlos sind.
Ja.
Wo einfach Zufälle als Fakten genommen und Hinweise genommen werden, um irgendwas zu beweisen. Im Nachhinein, Leute, könnte man viele Connections machen.
Ja.
Aber, egal.
Mhm.
Auf jeden Fall wurde ich da sehr hellhörig. Jaguar ist es wichtig, immer wieder in dem Interview zu signalisieren, dass sie Geld hat, sie Security hat und gefährlich ist. Sie ist sehr gefährlich. Sie sagt immer, I'm highly intelligent. Ich bin super intelligent, sehr gefährlich und ich bin allen immer einen Schritt voraus. Sie spricht über ihr Verhalten während ihrer Zeit als Musikerin und wie paranoid sie war. Wobei sie dieses Verhalten nicht als paranoid bezeichnet, sondern als intelligent.
Mhm.
Und ich denke mir, dass ihr wahrscheinlich jetzt auch sagt, so, ja, natürlich muss sie paranoid sein oder halt aufpassen, denn die Musikindustrie ist so und so. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich passe auf mich auf und achte auf meine Umgebung und so zu sein wie sie. Weil wenn du sie reden hörst, hört sich wirklich irre an.
Ja, ja. Tut sie leider wirklich. Also wenn man sich die paar Clips, die wir am Anfang gesehen haben, im Kontext von unseres allerersten Deep Dives, wirkte sie total legit. Alles wirkte irgendwie, es machte Sinn und ja, klar.
War auch ruhiger und so.
Genau. Und je mehr Videos man sich von ihr anguckt, umso mehr merkt man, oh, das stimmt was nicht.
Ja, und das macht sich auch in den Kommentaren bemerkbar, wo Leute auch schreiben, hä, krass, das habe ich ja gar nicht gesehen von ihr. Warum redet die so?
Genau. Da ist natürlich die Frage, wir wollen jetzt nicht irgendwie das Stigma aufmachen, weil sie halt psychisch erkrankt ist,
genau richtig.
Dass sie irgendwie dadurch irre ist, sondern sie ist halt so sehr intensiv und krass.
Genau
und
richtig. Das spricht für ihre Art von Storytelling.
Genau.
Also ich versuche damit, dass ich ihren mentalen Zustand kommentiert habe, nicht zu sagen, genau wie du sagst, sie irgendwie zu discrediten komplett, sondern zu sagen, so sie hat diese Tendenzen, aber sie ist jetzt nicht dumm, sondern sie ist auch sehr kalkuliert und versucht daraus auch Geld rauszuschlagen.
Genau, genau.
Denn später merkt man auch, dass das Thema Rache ein ganz großer Punkt spielt. Aber gut, das sag ich dann gleich. Sie sagte auch, dass zu dem Zeitpunkt des Interviews, das war 2021, sie seit 1,5 Monaten verfolgt wird von verschiedenen Menschen, wie angeblich von Clive Davis, der CEO von Jive Records, die gibt es jetzt nicht mehr, und er hatte so Künstler wie Justin Timberlake, Britney Spears und so unter Vertrag, und bis es dann später auf mehrere Labels aufgesplittet ist. Ich glaube sogar, dass sie verfolgt wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Sie erzählt ja sehr, sehr viel und Dinge davon werden auch richtig sein. So ist es jetzt nicht.
Genau,
ne?
Aber das sind nicht Dinge, die sie als erstes rausgebracht hat. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Mhm. Es gibt keine Wahrheiten, die sie aufgedeckt hat, weil alles wurde schon vorher gesagt. Aber sie kommt natürlich sehr gut an und reicht ja schon.
Ja.
Naja, gut. Und vor allem gibt es auch noch andere Leute, die selber paranoid sind und die denken, dass sie über die reden können und was auch immer. So, und wenn man weiterhört, merkt man aber, dass alles nur eine Front ist, um sie zu schützen. Ne? Dass sie sagt, dass sie so reich ist und gefährlich ist. Weil dann redet sie voll süß von ihrer Shea-Butter-Linie. selber kreiert und so. Und
okay.
Man merkt eigentlich, dass sie auch voll die weiche Seite hat. Und auch, sie nennt sich ein Herbalist. Also jemand, der mit so Kräutern und so Menschen hilft bei ihrer Genesung. Boah, sie hat echt zwei Seiten, so, ne? Ja, und die redet dann auf einmal voll anders. Also sie ist auch super sympathisch in dem Interview auch. Ja. So, dass ich mir denke, ja, die ist eigentlich eine sehr zart beseitete Seele, der Schlimmes widerfahren ist.
Ja, und die natürlich gelernt hat, paranoid auch zu sein und aufzupassen, weil sie ja, ich meine, wenn deine Familie dir das antut, seitdem du ein kleines Kind bist.
Wirklich.
Du kannst niemandem mehr vertrauen.
Familie und Freunde, ja.
Du kannst niemandem mehr vertrauen. Mhm. Und vor allem, es sind auch Dinge in der Hip-Hop-Industrie passiert, die einen aufhorchen lassen.
Mhm.
R. Kelly zum Beispiel.
Mhm.
Alles kam ans Tageslicht. Also es ist nicht so, dass es von nirgendwo kommt, aber muss ja gleich erzählen, was sie noch so für Geschichten erzählt, die
genau
keinen
richtig
Sinn machen.
Genau richtig. Und man muss auch dazu sagen, dass das, was ihr widerfahren ist, nicht mit der Musikindustrie zu tun hatte, sondern mit ihrer Familie und Drogen und sowas in die Richtung.
Mhm.
Deswegen, sie hat nicht von Geschehnissen gesprochen, die speziell in der Musikindustrie mit ihren Kollegen passiert sind oder so.
Okay.
Sie hat nur angeblich Dinge beobachtet, was aber auch oft nicht sein kann. Aber dazu komme ich gleich. Und diese Tasha Kay fragt sie auch ganze Zeit, woher hast du denn dein Geld? Warum, wie viel Geld hast du denn? So. So, keine Ahnung, das ist echt ein bisschen weird, aber okay. Sie verdient aber jetzt ihr Geld mit YouTube-Livestreams und sowas. Das hat sie, ja doch, das hat sie gesagt, ja. Weiter sagt sie in dem Interview eine Sache, die mich auf ihre Karriere schließen lässt und wie verbittert sie eigentlich ist.
Oh.
Und warum sie vor allem sehr oft Female Rapper auch angreift. Also das macht sie auch. Sie spricht super negativ über Megan Thee Stallion, super negativ über eigentlich alle Frauen, die es wagen, sich sexy zu geben. Und unterstellt denen auch Dinge. Dazu komme ich auch noch gleich. Aber sie sagt halt einen Satz. Sie sagt, dass seit Lil' Kim alle weiblichen Rapperinnen ihren Körper verkaufen müssen und dass sie das nicht freiwillig tun. Denn vor Lil' Kim waren MCs nicht sexualisiert worden.
Mhm.
Also sie sagt dann, before Lil' Kim, women were signed for their skill and ability. After Lil' Kim, nobody was interested in signing anything but singing like Lil' Kim's. Also sie entsprach diesem Ideal nicht und war auch, wenn du dir ihre Musikvideos anguckst, auch schon sexy in ihrer Art, wie sie singt und so, aber nicht körperlich irgendwie so angezogen. Sie ist ja auch curvy.
Mhm.
Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie, dadurch, dass es nicht weiterging mit ihrer Musikkarriere, sie gesehen hat, dass aber andere Leute, die sich anders angezogen haben, weitergekommen sind, dass sie eine Art Eifersucht entwickelt hat. Und das würde schon echt einiges erklären.
Mhm.
Bei Reddit gibt es auch einen Thread, wo Leute dann zu Jaguar Wright kommentiert haben. Und da sagte auch Delicious Falcon 186, dass sie wahrscheinlich eine harte Zeit in der Industrie hatte, dass es sie negativ beeinflusst hat und dass sie ihre eigene Geschichte zu den Geschichten von allen machen möchte.
Mhm.
Und das bedeutet, und das merkt man total, dass sie all ihre Geschichte auf alle projiziert.
Mhm.
Also alle haben genau das erlebt, was sie erlebt hat.
Mhm.
Und es kann nicht sein, dass es Leute gibt, die das nicht erlebt haben, die gut durchgekommen sind.
Mhm.
Gibt es bei ihnen in ihrem Leben nicht.
Wobei ich fairerweise nochmal zu der Lil' Kim-Sache sagen würde, sie hat ja nicht Unrecht, dass weibliche KünstlerInnen, egal aus welcher Branche jetzt, ob sie jetzt singen oder Schauspielern, Modeln, sexualisiert werden und dass natürlich ein gewisser Typ Frau augenscheinlich Vorteile hat.
Mhm.
Das mit dem Sexualisieren ist natürlich so ein, wie heißt das, doppelschneidiges Pferd?
Doppelschneidiges Schwert?
Medaille mit zwei Seiten.
Genau, richtig.
Also auf der einen Seite kann es dir Vorteile verschaffen, auf der anderen Seite kann es Gefahr bedeuten.
Richtig.
Von daher,
mein Problem ist eher, dass ihr das an Lil' Kim festmacht.
Ja.
Denn Frauen wurden
immer
sexualisiert.
Ja, ja, ja. Vor allem in der Branche.
Genau, richtig. Und Lil' Kim hat aber eine Art und Weise gefunden, finde ich, wie es empowered wirkt.
Mhm.
Das ist eine andere Art von Sexualität. Und ich, weil sie nennt eine Band, die als Beispiel, dass die sich ja nicht sexualisiert haben. Da hat Tasha Kay gesagt, ja, in dem Moment, die waren sehr sexy. Und das war auch so.
Mhm.
Also sie stört sich eigentlich an einer Art Sexualität, die männlich ist.
Ah.
Also sie hat später auch über J-Lo gesprochen und gesagt, so ja, die ist nicht sexy, die ist so männlich. Die ist so, die wird niemals irgendwie, die ist wie so ein Schaf im, ein Wolf im Schafspelz so. Sie versucht sich immer sexy so zu geben, aber die ist eigentlich ein Mann. Und Lil' Kim hat auch diese aggressive Form von Sex-Appeal, ne? Sehr männlich, sehr so.
Aha.
Und damit kommt die nicht klar. Und ich verstehe aber nicht, das habe ich für mich noch nicht rausgefunden, warum sie das so stört. Megan Thee Stallion ja auch.
Ja, ja, ja.
Sehr
ja, ja.
aggressiv, sehr.
Sie ist ja auch groß und selbstbewusst.
Genau, richtig. Und das mag sie gar nicht.
Mhm.
Irgendwie komisch. Mhm. Ich verstehe es nicht. Mhm. Deswegen hat mich das so aufhorchen lassen, auch mit Lil Kim. Irgendwo hat sie eine Aversion gegen diese Art von Frauen.
Mhm.
Ich würde auch schon sagen, eine Eifersucht, weil das sind Frauen, die sehr stark sind und trotzdem sexy. Und ich glaube, vielleicht kann sie das nicht vereinbaren. Naja.
Okay.
Und genau, und es gab halt auch ein paar Vorfälle, wo ich ja auch schon mal angedeutet habe, dass sie sich selber nicht so im Griff hat, weil sie Tabletten nicht genommen hat. Da gab es so einen Vorfall, da ist sie selber auf Instagram Live gegangen und war im Flughafen und hat die Polizisten dort aufs Übelste beleidigt, angeschrien, fast angegriffen und so. Und da gibt es wohl mehrere Fälle, die so sind. Und das möchte ich einfach nur betonen, dass sie scheinbar nicht immer diese Aggression im Griff hat, muss ja auch nicht unbedingt mit ihrer Diagnose zu tun haben. Und ich finde, man merkt auch, dass ihre Videos immer aggressiver werden. Mhm. Die schreit ja jetzt mittlerweile voll in die Kamera.
Mhm. Okay.
So, dann seit 2020 veröffentlicht Jaguar auf unterschiedlichen Plattformen. Ich habe nämlich nicht genau gecheckt, wo es jetzt losging.
Ja.
Auf Facebook auf jeden Fall ging es auf jeden Fall schon mal los. Ihre vermeintlichen Geheimnisse aus der Musikindustrie, die nur sie weiß.
Ah.
Und sie, wenn man ihr zuhört, sie spricht in Rätseln, die ganze Zeit.
Mhm.
He did it, everyone knows it. Alle wissen, dass er das getan hat, alle wissen das. Das weiß man einfach. Und vor allem geht sie direkten Fragen grundsätzlich aus dem Weg.
Mhm.
Die sagt dann irgendwie so, kennst du die Person? Also, lass es mich so sagen. Wir kennen Leute, und die andere Leute kennen, und dadurch kennen wir uns. So.
Meine griechische Familie in a nutshell.
Ist so.
Kennst du deinen Cousin Yorro? Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt.
Und so redet sie oft. Und das ist echt, da muss man echt genau zuhören.
Ja, okay. Mhm.
So, und ich habe das Gefühl, dass sich Jaguar so ein bisschen der Aufgabe angenommen hat, alle Leute zu retten zu wollen. Aber gleichermaßen gibt es bei ihr keine Opfer. Also irgendwie, sie redet nur über Täter, aber dann... Selbst wenn sie Opfer wären, dann sind sie trotzdem Täter. Es ist ein bisschen weird. Also sie redet ja nur über Menschen, die sie nicht mag. Wir wissen ja gar nicht, wen sie dann supportet.
Okay.
Und ich glaube, sie macht das, weil wenn sie jemanden unterstützen würde und es würde rauskommen, dass da was passiert ist, dann würde sie wieder nicht credible sein.
Mhm.
Cassie hat sie schon supportet,
weil
was gibt's da jetzt zu Cassie noch zu sagen? Die Frau wurde halt einfach aufs Übelste missbraucht.
Ja.
Die konnte sie guten Gewissens unterstützen, aber sonst eigentlich niemanden.
Ja.
Und selbst die Leute, die sie versucht zu retten, bringt sie damit in Schwierigkeiten. Aber sorry, dass ich das die ganze Zeit sagen muss, aber dazu komme ich gleich. Nee, warte mal, dazu komme ich jetzt.
Okay.
Summer Walker
ist
eine Sängerin, die hat auch mit Usher zusammen Lieder produziert, war auf jeden Fall eine Zeit lang in der Hip-Hop-R&B-Branche, ist sie auf jeden Fall sehr groß. Und über sie hat sie auch gesprochen. Also, Jaguar hatte in eines ihrer vielen Videos behauptet, dass Summer Angstzustände bekam, weil sie angefasst wurde. Das sagt Jaguar. Summer hat das nie gesagt.
Oh.
Jaguar sagt das.
Aha.
Und dann sagt sie, mein Rat an alle Frauen, die in dieses Geschäft einsteigen wollen, habt ein dickes Fell, trink keinen Alkohol, werde nie vor anderen Leuten high, behalte immer jemanden in deiner Nähe, den du kennst. Summer, auf einmal spricht sie dann zu ihr, hat sich jemand die Mühe gemacht zu fragen, warum sie plötzlich klaustrophobisch wurde und nicht mehr auftreten konnte, weil sie Angstzustände hatte. Ja, sie hatte Angst, weil jemand sie berührt hat. Das sagt Jaguar.
Wissen wir, dass sie Angstzustände hat?
Ja. Ah, aber...
Okay.
Genau. Weiter sagt sie, ich weiß es nicht genau, auf einmal.
Ach so.
Aber ich sehe es.
Mm.
Ich kenne das Geräusch. Ich kann eine Frau in die Augen sehen und erkennen, wenn sie berührt wurde.
Oh.
Sie traut keinem ihrer Mitmenschen, also bleibt sie einfach weg von der Straße, verstehst du? Für jeden Namen, den ich nennen könnte, könnte ich all derer nennen, die es nicht geschafft haben. Okay, also weißt du es doch nicht mit Summer Walker, aber du siehst es in ihren Augen.
Interessant, ja. Ja, 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 okay.
So. Wollen wir mal hören, was Walker zu sagen hat?
Okay, ja.
So. Walker schießt zurück und sagt, dass sie das Glück hatte, niemals angefasst zu werden und auch jeden fertig machen würde, der es versucht. Das glaube ich ihr wirklich, dass das, wir müssen ihr glauben. Sie ist ja das vermeintliche Opfer, müssen wir glauben.
Ja.
Was Jaguar scheinbar ausblendet ist, dass Walker schon seit langem darüber gesprochen, also sage ich jetzt, lange darüber gesprochen hatte, dass sie introvertiert ist und unter einer Angststörung leidet. Und dann sagt sie, ich bin eine hochintelligente Introvertierte und ziehe es vor, nicht mit Menschen zu interagieren, weil es eine Menge Arschlöcher gibt, wie sie, Jaguar, right. Jaguar ist seltsam AF. Man spricht nicht über eine ernste Sache wie Vergewaltigung, ohne die Person überhaupt zu kennen und das dann auch noch an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich möchte, dass du produktiver mit deiner Zeit und Plattform umgehst. Ich kenne dich nicht, aber ich erwarte mehr von dir. Du bist eine Frau, eine schwarze Frau noch dazu. Wie viel Zeit hast du? Jaguar hat für sich eine genaue Vorstellung, wie ein Opfer aussieht und sich zu verhalten hat. Sie projiziert ihre Erfahrungen auf alles, auf jeden und tut damit genau das Gegenteil von dem, was sie angeblich versucht, nämlich Frauen zu retten. Denn das Bild eines perfekten Opfers hat sehr viele Leute schon in die Bedrulle gebracht, wo Leute nicht geglaubt wurden, weil sie sich nicht dementsprechend verhalten haben.
Amber Heard.
Zum Beispiel. Oder auch...
Weil sie zurückgeschlagen hat.
Genau, richtig. Uiuiui, okay, jetzt hast du was losgetreten.
Jetzt habe ich was losgetreten, jetzt fangen die Leute an zu kommentieren. Ist gut für den Algorithmus.
Ja, aber stimmt. Ja, wir machen dazu noch einen Deep Dive und werdet ihr sehen, was wir meinen. Genau, denn nicht jedes Opfer ist irgendwie, zieht sich zurück und ist ganz klein und macht
und
ganz große
alles
Augen.
Mit sich machen. Es gibt auch Leute, die sich wehren.
Ja.
Von wie vielen Frauen wird erwartet, werde ich, hab Pfefferspray dabei, Schlüssel so tragen, pass auf. Aber wenn das dann passiert, wird so narrativ
genau,
gesponnen.
Genau, richtig, war eh voll aggro und die hat geschlagen, bla bla bla.
Ja.
Ich finde ganz gut, es ist jetzt eine Serie, aber Unbelievable auf Netflix zeigt das ganz gut. Da werden zwei Missbrauchsfälle gezeigt. Eine Person verhält sich so dementsprechend, wie man sich das auch vorstellt, wie ein Opfer sich verhält, die andere nicht. Und der anderen wird nicht geglaubt.
Ja.
Und deswegen ist es super wichtig, Einzelfälle sich anzuschauen, die Person kennenzulernen. Und ich finde, dass sie was richtig Gefährliches losgetreten hat. Jetzt unterstellt Jaguar Leuten, dass sie misshandelt wurden, ohne dass sie es selber jemals gesagt haben, so sich rechtfertigen können. Und guess what? Das traumatisiert Leute auch. Denn jetzt denkt sich, sagen wir wahrscheinlich schon wirklich so, okay, wurde ich jetzt angefasst?
Mhm.
Und habe ich davon nichts mitbekommen? So, das ist gefährlich.
Mhm.
So, was ich auch interessant fand bei Cassie, bei dem Thema, was ich ja schon gesagt habe mit, sie kennt die Leute nicht persönlich. Mhm. Summer Walker kannte sie schon mal nicht persönlich. Cassie genauso wenig.
Okay.
So, sie wusste, also das ist alles, es sind alles, was sie sagt, sind ja Dinge, die schon passiert sind. Also angeblich wusste Jaguar Wright schon lange, dass Cassie mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gehen würde. Kannst du natürlich behaupten, kann ich jetzt auch behaupten, dass ich das wusste. Auf die Frage hin, ob sie Cassie aber persönlich kannte oder mit ihr persönlich gesprochen hat, sagt sie, also ich habe sie nicht mehr gesehen, seitdem sie mit Ryan Lessie zusammen war. Das war Mitte 2000er. Und selbst da könnte man, je nachdem, wie man den Satz dreht, auch behaupten, dass sie die auch nicht kannte. Sie hat die ja nicht gesehen. Wir hätten sie ja auch sehen können, wenn wir in den USA leben, in der Straße, in der Branche sind. So, sie hat sie nicht gesehen seitdem. Und das war eine sehr lange Zeit. Sie wurde wieder direkt gefragt, ob sie irgendwas in ihr gesehen hatte. Also der Interviewer stellt schon so Fragen, damit man eine tolle Geschichte draus drehen kann.
Ja.
So wie bei Summer Walker. Hast du bei ihr auch was gesehen?
Mhm.
Und dann sagt sie, lass es mich so sagen. Wir sind im gleichen Bekanntenkreis und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich rede nicht mit ihr, aber ich rede mit ihr. I don't talk to her, but I speak to her.
Ja, okay, ja.
Girl.
Ja, ja.
Du redest
ja
mit niemandem.
Ja.
Und
ui, okay, ja.
Generell wirft sie so viele, also die macht das richtig intelligent. Die ist eine Politikerin.
Ja.
Sie wirft so
stimmt,
viele
ja
Zahlen, Fakten, Informationen, die irgendwo rausgenommen wurden und redet über Vorfälle und Theorien, so dass man selber so verwirrt ist, dass man ihr einfach alles glaubt.
Mhm.
Ich wette mit dir, wenn ich in jede Theorie reingehen würde, die sie aufgestellt hat, ich würde alles herausfinden, dass das entweder nicht stimmt oder schon in der Öffentlichkeit schon seit Jahren zirkuliert und sie es einfach nur reproduziert.
Mhm.
Das ist wirklich heftig. Und ich sag euch gleich auch eine Sache, wo ihr denkt, okay, Jaguar spinnt ein bisschen.
Mhm.
Sie sagt zwar, dass sie auf den Didi-Partys war, aber sie sagt überhaupt nichts Konkretes. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ihr das noch nicht mal, dass sie auf den Partys war. Und wie du ja schon erzählt hast, es gibt die Didi-Partys und es gibt die Freak-Offs. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das wird ja immer wieder zusammengeworfen. Ja. Das heißt, sie war bei den Partys. Was sie gesehen hat, war Sex and Money.
Okay. Ja.
Also nichts hat sie gesehen.
Ja, ja.
Bei den Freak-Offs war sie nicht dabei, das gibt sie zu. Die Infos hat sie von ihrem Drogenhändler.
Ich meine, wir wissen ja, dass es ganz viele Drogen auf diesen Partys gab.
Ja, ja, natürlich, aber okay. Und dann fängt sie an, weil sie kennt sich mit Drogen wohl sehr gut aus, weil ihr Vater war sehr krass abhängig und war auch in so Pharmaceuticals, hat glaube ich auch irgendwie so, nee, nicht Pharmaceuticals, sorry, der war selber Drogenhändler so und kannte sich voll gut aus und hat Jaguar immer alles erklärt, damit sie nicht Drogen nimmt. Ah. Hat dann nicht geklappt, die hat ja leider dann Drogen genommen. Wahrscheinlich, weil sie dachte, die kann sich so gut aus, sie weiß ganz genau, was sie macht. Und dann meinte ich, okay, jetzt kommt meine Expertise zu meinen Drogen. Und dann hat sie dann erklärt, wie Ketamin funktioniert und was auch immer und das sollen die Drogen sein, die auf die Partys
okay.
Zirkulierten. Und das soll auch der Beweis dafür sein, dass sich auskennt.
Mm.
Also in absolut nichts Konkretes.
Ja, 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 ja. Okay, verstehe.
Und dann eine Sache zu Justin Bieber, sagt sie. Was mich wirklich, also ich war so enttäuscht danach von ihr.
Okay.
Sie sagt, dass, behauptet, dass Justin Bieber Links- und Rechtsbeziehungen zu Fall bringen würde. Überall. Der bringt alle Beziehungen zu Fall. Er soll daran schuld sein, dass Odell Beckham Jr. und Kim Kardashian sich getrennt haben, weil er Sex mit ihm hatte.
Oh.
Und dann behauptete sie wirklich, das war alles auf so einer Party. Da hat eine Freundin von ihr so ihr Instagram Lives oder Story so zu ihr geblendet. Meinte, Jaguar, erzähl mal von Justin Bieber. Und das sagt sie halt, während sie ein Weinglas in der Hand hat und drüber lacht. Mm. Sie erzählt über irgendwas Traumatisches, was Justin Bieber scheinbar passiert ist, was er gemacht haben soll, unterstellt ihm voll die Sachen, obwohl wir doch gerade auch in der Diskussion darüber sind, was Justin selber passiert ist. Und ich denke mir, okay, wozu machst du das jetzt?
Ja.
Das war richtig wie, die hat gelacht mit dem Weinglas in der Hand. Und ich hatte eigentlich vor, in diesem Video auch über Justin Bieber zu sprechen, aber ich habe einfach gemerkt, ich weiß noch zu wenig.
Ja.
Ich habe mir sehr viele Interviews von ihm angeguckt, auch so ein paar Sachen, die ich debunken wollte, aber jetzt, wo die Anschuldigungen mit den 120 Anschuldigungen rauskamen.
Menschen, darunter sehr junge Kinder.
Kinder?
Mhm. Können wir nichts mehr sagen. Ob da, ja,
ich weiß es einfach nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, vorsichtig zu sein mit diesen ganzen Spekulationen, ob Justin Bieber schwul ist, wer auch immer schwul ist. Das ist einfach nur Homophobie.
Mhm.
Wir müssen damit aufhören. Lass uns einfach mal abwarten, was Justin sagt, wenn er darüber sprechen möchte, wenn
und
es
vor
ein
allem,
Trauma gibt.
Warum geht es auch darum? Also in diesen ganzen Diskussionen um Didi wird immer wieder diskutiert, ist er homosexuell, ist er homosexuell? Weniger die Frage, wen hat Didi Schaden zugefügt?
Ja.
Was juckt mich? Wer auf wen steht, Junge? Was sind das für Diskussionen, die geführt werden? Und deswegen halt der Punkt mit der Homofeindlichkeit, dass vor allem einige Debatten geführt werden und Dinge, die erzählt werden, homofeindlicher Natur sind.
Ja.
Und das werden wir auch später sehen, weil sie auch immer wieder mit Satanismus verknüpft werden und Freimaurern und bla 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 und denkst dir nur so,
ich warte nur auf den Moment, wo es wieder judenfeindlich wird. Ist ja schon passiert wieder.
Ja.
Ja. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Homofeindlichkeit sind, wir kriegen immer wieder Videos zugeschickt oder auch in meiner Timeline. Diese Rapper, diese Leute haben uns versucht, vor Didi zu warnen. Niemand hat vor gar keinem gewarnt. Alles, was diese Männer gesagt haben, war, dass Didi eine Tendenz hat, irgendwie mit Männern irgendwie rumzuhängen.
Genau.
Und wie 50 Cent auch sagt, wie er es gewagt hat, mich zu einem Shopping-Trip einzuladen. Das ist das Einzige, was sie gesagt haben. Die haben uns davor gewarnt, dass Didi schwul sein könnte und mehr nicht. Meinst du, irgendeiner hat mal davon gesprochen, dass Frauen missbraucht werden? Zu Schaden gekommen sind, Männer zu Schaden gekommen sind. Nein, es ging nur darum, dass er eventuell schwul sein könnte.
Genau das.
Deswegen wirklich, 50 Cent und Co. sind keine Helden.
Nope.
Die kapitalisieren jetzt komplett von dieser ganzen Sache. Er bringt seine Doku raus.
Oder sie sprechen darüber, dass er vielleicht was mit Tupacs Mord zu tun haben.
Das hat was das mit Prestige alles. Zu tun.
Genau.
Didi, 50 Cent möchte derjenige sein, der 50 Cent Didi zu Fall bringt. Oh mein Gott, diese ganzen Namen.
Yeah.
50 Cent möchte derjenige sein, der Didi zu Fall bringt, so, und möchte ihn aber nicht zur Verantwortung ziehen,
Nein.
wie er alles angetan hat. Das sind keine Helden, auch Eminem nicht.
Nein.
Niemand.
Ja.
So, dann habe ich mir die Frage gestellt, ist denn Jaguar Wright wirklich eine Didi-Whistleblowerin oder generell eine Whistleblowerin? Mhm. Und die einzige Connection, die sie gemacht hat, die ich nicht wirklich gesehen habe, aber, nee, wobei, eigentlich habe ich die schon gesehen. Das haben auch andere Leute gesagt. Aber das ist halt das, was ich bei ihr gesehen habe, weil sie auch eine gute Beobachterin ist, war die ganze Sache mit den Uptown Record Label, wo Leute nach und nach gestorben sind.
Ah.
Und das ist das, was ich erzählt hatte.
Ja.
Ne? Mit A.B. Shore und so. Kim Porter auch, und die Biografie rausbringen wollte. Dadurch, dass Didi in den Anklageschriften, vor allem von Dawn Richard, immer wieder sagt, I'll kill you, ich bringe euch um, ich lasse euch verschwinden, ich bin dafür bekannt, dass ich Leute verschwinden lasse, ergibt das schon Sinn, so dass das sein könnte. Aber ansonsten waren das alles Infos, die man schon wusste und die vor allem die Opfer selber veröffentlicht haben, wie die Ex-Freundin von Didi 2019, wie Cassie. Das sind die Leute, die wirklich Support brauchen und die dafür gecredit werden sollen, dass sie ihr Trauma in die Öffentlichkeit gebracht haben, nicht Jaguar.
Genau das. Und auch nicht 50 Cent und auch nicht Eminem und auch nicht die Opfer, die sich getraut haben, die Angst in ihr Leben hatten und ihn dennoch angeklagt haben.
Richtig. Gina Huynh, das ist die, von der ich immer wieder gesprochen habe, Didis Ex-Freundin, die waren insgesamt 5 Jahre zusammen. Und sie sagte, dass Didi von jedem geschützt wird und sie es zugelassen haben, dass man ihr das antut und generell das antut. Und sie war halt auch im Interview mit dieser Tasha Kane, das könnt ihr euch auch noch angucken. Wir haben ja die Quellen alle in den Videos oder in dem Podcast auch angefügt. Sie sagte, dass Didi sie immer mit Cassie verglich und Cassie als the good one, also die gute, bezeichnete. Und ihr auch immer wieder Schaden zufügte. Sie überall geschlagen hat, nur nicht ins Gesicht, damit man auch ja nichts sieht.
Boah, Alter.
Und diese ganzen Gerüchte, dass Didi Morde begangen hat, sexuellen Missbrauch, ja, das waren alles Sachen, die auch schon seit der sexuellen Missbrauch weniger, eher so kriminelle Sachen, Drogen, Waffen, Schlägerei, eher in die Richtung. Das zirkulierte schon lange vorher. Das heißt, man kannte Didis gewaltvolle Ausbrüche.
Mhm.
Dann Jaguar Wright instrumentalisiert LGBTQ+-Feindlichkeit. Das als bisexuelle Frau, habe ich mich vergessen. Sie selber ist bisexuell.
Okay, ja.
So.
Aber das heißt ja nicht. Das
heißt ja
nicht.
Du kannst selber queer sein und homofeindlich sein. Das geht, glaubt mir. Vor allem, wie ihr jetzt sehen wird. Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, dass Jaguar Wright mit Mary J. Blige verglichen wurde?
Ja.
Mary J. Blige, ja auch eine sehr unfassbar gute Sängerin und Performerin. Aber auch eher so in die Richtung, würde man behaupten, so ein bisschen männlicher. Also so diese, dass sie groß ist und dass sie ist ja jetzt nicht so für ihre irgendwie sexy Kleidung bekannt, sondern eher für so eine starke Frau.
Mhm.
Und ich versuche das so ein bisschen aus Jaguar Wrights Perspektive zu sehen und möchte jetzt nicht diese heteronormativen Begriffe immer wieder benutzen.
Mhm.
Aber einfach meine Vermutung zu bestärken, dass Jaguar vor allem es auf Frauen wie Mary J. Blige abgesehen hat. Sie wirft ihr vor, lesbisch zu sein und ihre wahre Sexualität zu verstecken. Und das ist generell Jaguar Wrights so auch Ziel. Sie findet es nervig, dass alle ihre Sexualität in der Musikindustrie verstecken und dadurch dann solche gewaltvollen Ausbrüche dann entstehen, um ihren sexuelle Bedürfnisse auszuleben.
Okay.
Deswegen warte ich nur auf den Moment, wo sie Mary J. Blige vorwirft, irgendwelche Frauen missbraucht zu haben.
Mal gucken. Oh, meinst du?
Ja, würde passen.
Weil das würde erklären, warum ich irgendein TikTok gesehen habe, wo man Mary J. Blige jetzt vorwirft, irgendwas mit Didi auf den Didi-Partys gemacht zu haben. Das wird ihr nämlich gerade vorgeworfen.
Mhm.
Ich habe gerade heute früh ein Video dazu gesehen.
Mhm.
Ich habe aber weiter gescrollt, weil ich kann das alles gerade nicht mehr ertragen.
Ja.
Aber
ja. Und wie gesagt,
okay.
Ich kann nicht natürlich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass irgendjemand von diesen ganzen Künstlern unschuldig ist. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber man muss bei den Fakten bleiben. Und ich merke einfach, dass Jaguar keine Fakten hat.
Mhm.
Sie nimmt alles, was sie hört, lässt es durch ihren Kopf so durchlaufen, macht ihre eigenen Erfahrungen mit rein und lässt es dann raus.
Ja.
Fakten gibt es da nicht. Sie sagt, dass Mary J. Blige talentlos sei.
Bitte.
Sie sagt, ich kann meine eigenen Songs produzieren. Ich kann mich mit einem kompetenten Tontechniker zusammensetzen und den ganzen Weg durch einen Mix gehen. Ich kann diese Dinge nicht. Mary, kannst du es? Was kannst du, Mary? Das ist die Eifersucht, von der ich gesprochen habe.
Verstehe.
Sie kann es sich ab, dass jemand, mit der sie verglichen wurde, erfolgreicher war als sie.
Mhm.
Genau, also dann sagt sie weiter zu über Mary J. Blige. Außer sich zu verkleiden und an dunklen Orten Muschis zu lecken und zu hoffen, dass niemand herausfindet, dass du queer bist. Und du, wenn ich lüge, verklag mich, Mary. Wenn du es dir zutraust, lass uns die Battle machen. Oder wenn du dich bei mir dafür entschuldigen willst, wie du versucht hast, meine Karriere gleich zu Beginn zu zerstören, kannst du das auch tun.
Woher kommt dieser Beef? Wow.
Mhm.
Lass sie doch an dunklen Orten tun, was sie will. Let her live.
Ja.
What the fuck?
Ja, und hier sehe ich ja auch
Queerfeindlichkeit.
Das ist Queerfeindlichkeit. Ja. Sie wirft ja auch Mary jetzt nicht vor, irgendwas Illegales getan zu haben, sondern einfach so, sie ist einfach eifersüchtig. Jaguar war wahrscheinlich schon lange offen bisexuell, wurde dafür auch nicht akzeptiert. Mhm. Generell, wer weiß, was passiert ist. Und jetzt geht sie an Mary J. Blige Grubel.
Ja.
Und jetzt kommt der Oberknüller, was sie zu Megan Thee Stallion gesagt hat.
Okay, ja. Mhm.
Sie behauptet, in einem Video, was komischerweise nicht viral gegangen ist, weil das würde ja zeigen, wie... Okay, wenn ich sage, sie ist crazy, meine ich nicht wegen aufgrund ihrer Diagnose, sondern einfach nur crazy Gelaber.
Mhm, ne?
Sie behauptet, dass Megan Thee Stallion trans sei.
Mhm.
Und das macht sie unter anderem an ihrem Künstlernamen fest, was Megan Thee Stallion heißt, also Megan der Hengst.
Ja, okay.
Und dann soll in diesem Musikvideo Mamushi Symbolik auf so existieren und Beweise dafür geben, dass sie ein Mann ist.
Jetzt fangen wir damit an, mit irgendwelchen Symboliken.
Genau, also in dem Musikvideo verwandelt sie sich in eine Schlange, frisst den Mann auf und geht wieder.
Okay.
Und diese Schlangensymbolik bringt Megan immer wieder auf.
Ah,
und
ja, genau.
Geht ja auch in diese japanische Richtung.
Das Album heißt ja auch Hiss.
Genau. Das ist so ihr Ding.
Ja.
Wirft sie das jetzt Taylor Swift auch vor? Nein, weil sie redet nur über schwarze Frauen. Sie redet generell nur über schwarze Menschen, ehrlich gesagt. Und das ist...
Lady Gaga wurde doch auch ganz lange vorgeworfen, dass sie auch trans sei. Und die hat ja auch so die geilste Antwort darauf, die so meinte, ja und wenn?
Genau.
Und wenn?
Sie hat ja jetzt auch darüber gesprochen, dass sie auch nie verneint hat, dass sie trans ist.
Ja, ja.
Weil diese Diskussion einfach dumm ist.
Ja.
Genau. Fand ich super von ihr.
Ja.
Und was man auch wissen muss, ist, dass Megan eigentlich voll cool, finde ich, also in den Kommentaren sagen, oh, das hat sie sich gar nicht ausgedacht, okay.
Mhm.
Eigentlich nur die Geschichte von Nura Onna erzählt. Das ist so ein japanischer Mythos von einer männerfressenden Schlange.
Mhm.
Also voll cool. Also sie versucht ja einfach nur so Cultural Appreciation zu betreiben. Glaube ich zumindest, kann ich jetzt nicht beurteilen. Bin jetzt nicht Japanerin.
Ja,
aber es ist schon echt cool. Bringt ja auch japanische Rapper mit rein.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Voll die geile Kollaboration.
Ja.
Und ich bin der Meinung, die ist einfach nur eifersüchtig. Und dann, wir haben ja über Tory Lanez gesprochen, die ich übrigens die ganze Zeit Tory Lanez genannt habe. Ich dachte, er wäre Spanier, weiß er nicht. Tory Lanez. Aber zum Glück hat das keiner von euch gecheckt. Das war, das war in dem Deep Dive zu Megan Thee Stallion und, wie ist der Name?
Nicki
Minaj.
Aber wir haben auch so über die beiden gesprochen und was passiert ist irgendwo im Podcast. Müsst ihr mal reinhören.
Stimmt, genau. Mhm. Aber ich werde es auf jeden Fall verlinken, so am Ende des Videos oder in, ich werde vielleicht mal noch eine Playlist. Und da haben wir ja über Tory Lanez gesprochen und dass Megan Thee Stallion damals ja auch echt Schwierigkeiten hatte, zu beweisen, dass er ihr in den Fuß geschossen hat. Und dann hat doch Nicki Minaj diesen Song Bigfoot auch gemacht, in Support für Tory Lanez. Und Jaguar behauptet, dass Megan Thee Stallion Jay-Z dabei geholfen hat, Tory Lanez ins Gefängnis zu bringen, weil er sich geweigert hat, ein Record-Label zu unterschreiben, weil Tory Lanez gesagt hat, ich verdiene mehr Geld ohne Record-Label und ich investiere in NFTs und weil diese Info so spektakel ist, dass das irgendwie oder so gut ist, dass das irgendwie unter Verschluss gehalten werden muss, also dass man ohne Record-Label Geld verdienen kann, dass er weg musste.
Da hat sie wirklich Hirnakrobatik.
Genau, habt ihr irgendwas davon verstanden? Also quasi angeblich das große Geheimnis soll gewesen sein, ich investiere lieber in NFTs oder generell in die Börse und werde dadurch reich und werde lieber nicht den Record-Label mit Jay-Z unterschreiben. Das ist das große Geheimnis.
Aber es ist ein guter Stichpunkt, Jay-Z, weil das kommt ja immer wieder, dass Jay-Z irgendwie, dass man ihn ablehnt, nicht mit ihm zusammenarbeiten will und er dann Leute kalt macht. Leute. Deswegen machen wir jetzt den direkt. Oder hast du noch was zu sagen?
Nee, also es gibt noch sehr viel zu sagen, aber ich fand, dass das, was ich gesagt habe, doch bezeugt, dass wir nicht alles glauben können, was Leute sagen.
Nicht alles, genau das. Puh, okay. So, in unserem ersten Deep Dive deuteten wir bereits an, dass viele aus der Hip-Hop-Szene, auch Jaguar Wright, Jay-Z als eigentlichen Strippenzieher verstehen oder vermuten. Die Indizien, die dafür sprechen, Jay-Z sei angeblich der allerbeste Freund von Diddy, weil er und seine Mutter die einzigen Menschen seien, die ihn Sean nennen dürfen. Ich weiß nicht, ob das ein Beweis für irgendwas ist, aber das wird halt argumentiert. Und vor allem, weil Wright immer wieder betont, dass Jay-Z weitaus intelligenter oder weitaus gefährlicher als Kelly, also R. Kelly und P. Diddy ist, weil er intelligenter und vorsichtiger ist. Sie behauptet auch, dass das alles, was gerade mit Diddy und R. Kelly passiert, ein Plan von Jay-Z war, um die beiden endgültig zu eliminieren und sich ans ganz oben zu
festigen. Ja, da geht es um die Prince-Familie, dass er sie loswerden wollte und bla bla bla.
Okay, so weit bin ich gar nicht gegangen. Generell wird behauptet, wir schauen uns jetzt mal Jay-Z-Lore an, so, dass er unangebrachte Beziehungen zu minderjährigen Mädchen pflegte. So hatte er angeblich eine Affäre mit der damals 16-jährigen Sängerin Tira Marie, der 14-jährigen Foxy Brown. Beyoncé soll er auch mit 16 Jahren kennengelernt haben.
Ja, das kann ja auch alles sein.
Kann alles sein. Klar, R. Kelly hat ja Ähnliches gemacht. Das ja. Laut Jaguar Wright soll er auch Rihanna mit 16 Jahren getrafficked haben.
Also verkauft haben,
genau.
Ne?
Ihr eigener Vater hätte sie an Jay-Z verkauft. Der Beweis dafür sei, so Wright, das Albumcover von Anti und die Tatsache, dass sie halt jetzt aus dem Business raus ist. Offiziell wissen wir aber, dass er sie bis 3 Uhr nachts in einem Hotelzimmer eingesperrt hatte und sie dazu zwang, seinen Plattenvertrag zu unterschreiben. Sie selbst hat ihn zitiert und sagte zu mir, es gibt zwei Arten, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Entweder durch diese Tür mit einem signierten Deal oder aus dem Fenster und wir sind im 29. Stock.
Genau. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Typ einen an der Waffel hat.
Yep.
Dass der einfach auch mit den ganzen Affären, glaube ich schon.
Ja.
Aber diese Großmacht, das sehe ich bei dem einfach nicht.
Mhm. Gleichermaßen wird behauptet, dass er eigentlich schwul sei. 50 Cent behauptete dies nach einem Streit um einen Super Bowl-Auftritt im Jahr 2022, für den er Jay-Z verantwortlich machte. Er führte als Argument an, dass Jay-Z ein großer Fan des queeren Künstlers Jean-Michel Basquiat sei und ihn optisch imitiere. Auch sein ehemaliger Mentor Jazz O deutete dies an und erklärte im selben Atemzug, dass Jay-Z den Teufel anbetet.
There you go.
Zum selben Entschluss kommt auch Larry Johnson, ein ehemaliger NFL-Spieler, der behauptet, dass Jay-Z ein Satanist sei und der Beweis dafür, der Song mit Kanye West, Lucifer. Gehen wir jetzt mal kurz auf die Thematik Freimaurer, Illuminati, Satanisten ein. Das ist ja so das Ding. Die beiden, Beyoncé und Jay-Z, kokettieren ja auch damit und machen immer, ne, das Illuminati-Zeichen. Es hält sich ja hartnäckig. Die beiden sind Illuminati. Und was wir wissen müssen, es kann durchaus sein, dass Jay-Z Freimaurer ist. Es gibt nämlich ein Foto, auf dem man ihn auf so einer Versammlung, es könnte er sein, er sieht ihm sehr ähnlich. Das Ding ist, Leute, jetzt habe ich eine unangenehme Wahrheit für euch. Das ist nicht so schlimm, wie wir da draußen tun. Über Freimaurer und Illuminati müssen wir nämlich wissen. Das ist so geil. Also, Freimaurer verstehen sich als ein ethischer Zusammenschluss, der für Toleranz und Menschlichkeit steht. Und das seit dem 13. Jahrhundert. Weltweit gibt es auch über 2,6 Millionen Freimaurer, die ihr Leben im Sinne einer toleranten Menschlichkeit und Brüderlichkeit gestalten und das mit Hilfe halt so einer Vereinigung. Was ihnen halt zum Verhängnis wird, ist die Tatsache, dass Schweigepflicht herrscht und dass so ein Geheimnis drum gemacht wird. Hieraus lässt sich halt ganz viel Mythos schöpfen, vor allem was durch das Christentum und die antisemitische Bewegung auch instrumentalisiert wurde. Und so kann man halt easy behaupten, gut, das ist ein geheimer, verschwörerischer Bund, der die ganze Welt kontrolliert.
Mhm. Und wer noch mehr dazu wissen möchte, unser Xavier Naidoo Deep Dive, da hat Maria extrem viel in die Vergangenheit geschaut, in die Geschichte
ja.
und gezeigt, wohin das Ganze führt und wie unsinnig das ist.
Ja, dasselbe gilt auch für die Illuminaten, die sich ebenfalls in geheime Verbünde organisiert haben und die Ideen der Freiheit, Gleichheit, Vernunft und Bildung diskutieren. Dadurch aber, dass es zu einer Zeit geschah, auch mit den Freimaurern, in denen solche Werte politisch geahndet wurden, das war eine politische Position, ist das alles im Geheimen passiert. Mhm. Und es macht natürlich auch Sinn, sowas zu verfolgen, weil sowohl das Christentum als auch die antisemitische Bewegung und alles, was sehr konservativ und rechts ist, hat nichts davon, dass es solche Bewegungen gab damals. Ja. So. Das heißt, was wir auch wichtig, weil du gerade auch Antisemitismus angedeutet hast, wenn viele über Freimaurer, Illuminaten sprechen, sprechen sie auch eigentlich in Codes auch über Juden. Also all diese drei Gruppierungen fallen meistens in einen Topf in diesem Kontext. Und das ist auch vielleicht interessant für euch. Das sind einfach so Codes, die die nutzen. Ne, hier wird das Bild skizziert. Wir haben diesen großen geheimen Bund mächtiger Männer, die alles kontrollieren und alles vernichten wollen. Und das ist ganz klar eine Kreation des Christentums und, wie ich gesagt habe, der antisemitischen Bewegung. So. Über ihn und Beyoncé behaupten jetzt auch der gemeinsame Bodyguard, den die irgendwann mal hatten. Wobei ich das nicht fact-checken konnte, ob es wirklich der Bodyguard ist. Es war irgend so ein Dude, Uncle Ron nennt er sich auf TikTok. Der sagt, ich war der ehemalige Bodyguard. Das Video konnte ich auch gar nicht finden, aber das habe ich halt in einem YouTube-Video gesehen. Dass die beiden Teil der Illuminati oder der Freimaurer seien und gefährliche Satanisten. Die Beziehung sei fake. Er würde sie dauerhaft unter Drogen gesetzt haben, um sie gefügig zu machen. Sie seien skrupellos und gehen auch für ihren Erfolg über Leichen und ihre Kinder habe Beyoncé auch nie geboren. Hat ja auch Wendy Williams behauptet.
Das wird behauptet?
Mit dem Bauch. Haben wir doch schon mal drüber gesprochen.
Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Oh, wie schlimm ist das bitte? Einer Frau abzusprechen, dass ihre Kinder zur Welt gebracht hat?
Mhm.
Und dann zu lügen und Bauch zu tragen. Oh mein Gott, haben wir darüber gesprochen.
Ja, ja.
Diese eine Vorfall mit dem
als sie sich so hingesetzt hat, ja.
Leute.
Und auch wenn es so ist, es gibt ein Stigma darum, weißt du, um diese ganze Thematik, das so zu diskutieren, ist einfach nur so abartig. So, wer hat was davon? Mhm. Niemand hat was davon. Immer wieder wird auch Aaliyah zur Schlüsselfigur in diesen ganzen Erzählungen um Jay-Z und Beyoncé.
Passt ja, sie lebt ja nicht mehr.
So. Okay, das ist auch wieder so ein kleiner Berg. Mhm. P. Diddy, R. Kelly und Jay-Z waren ja die Hip-Hop-Größen ihrer Zeit. Und in diesem Geflecht gab es auch Damon Dash, der Jay-Zs bester Freund und Kompagnon war. Aaliyah startete ihre Karriere an der Seite von R. Kelly mit 14 Jahren. Ihr erstes Debütalbum war ja Age Ain't Nothing But a Number mit dem damals 26-jährigen R. Kelly. Es kam ja dann auch heraus, dass er sie mit 15 geheiratet hat und die vielen anderen Dinge, die er ihr und zahlreichen anderen minderjährigen Mädchen und halt auch Frauen angetan hat. Über den Kontakt zu Jay-Z lernte sie dann Dame Dash kennen und lieben. Ihm vertraute sie sich auch an und erzählte ihm, was R. Kelly ihr angetan hatte. Und genau dies sorgte für eine Menge Ärger zwischen ihm und seinem besten Freund Jay-Z, weil er weiterhin gemeinsame Sache mit R. Kelly gemacht hat.
Mhm.
Als Aaliyah verstarb, veröffentlichten Jay-Z und R. Kelly 5 Monate später nach der Beerdigung ein gemeinsames Album, was er richtig, richtig schlimm fand, Dash. Und kurz vor ihrem Tod gab es auch so eine Art Kuddelmuddel unter all diesen Leuten, weil Dash wurde irgendwie eine Affäre unterstellt. Parallel soll angeblich Jay-Z und Aaliyah miteinander angebandelt haben, obwohl er Beyoncé gedatet hat. Und jetzt gibt es 2 Versionen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Rasend vor Eifersucht über Jay-Zs Verhältnis zu Aaliyah und über ihren Erfolg soll Beyoncé quasi das, was ihr widerfahren ist, in Auftrag gegeben haben. Die 2. Version, wütend über eine angebliche Ablehnung Aaliyahs Jay-Z gegenüber, soll Jay-Z den Sturz des Flugzeuges in Auftrag gegeben haben. Im Zuge der Aufarbeitung ihres Todes erfuhr dann nämlich auch die Öffentlichkeit, dass Aaliyah nie in dieses Flugzeug steigen wollte. Weil sie Kopfschmerzen hatte, bekam sie Schlaftabletten und man trug ihren schlafenden Körper quasi in diesen Flieger, wo, ja. Mary J. Blige erzählte auch in einem Interview, das hat auch Wright zitiert, dass Aaliyahs Tod ein spiritueller Mord war Und dies nutzte Wright auch dann als Beweis dafür, dass Jay-Z das den Auftrag gegeben hat, weil Blige selber ein Opfer von ihm war. Und daher weiß, was sie erzählt.
Okay.
Ich glaube, daher scheinen diese Gerüchte zu rühren, ja, dass Beyoncé und Jay-Z halt skrupellos sind.
Genau. Wobei ich auch einfach mal anmerken möchte, wenn wir diese ganzen Theorien immer wieder aufbringen, wie schlimm geht es eigentlich der Familie von Aaliyah,
ja,
die sich das immer wieder anhören muss und Theorien spinnen, die man überhaupt nicht beweisen kann.
Vor allem Wright betont auch immer wieder, dass Jay-Z und Beyoncé weibliche KünstlerInnen sabotieren oder halt endgültig aus dem Weg räumen. Daraus spinnen natürlich Leute das Gerücht aktuell, dass Beyoncé alle in der Musikindustrie in der Hand habe. Es werden aktuell Clips aus Award-Veranstaltungen gepostet, in denen sich zahlreiche KünstlerInnen bei Beyoncé bedanken und die Theorie dahinter ist, sie fürchten um ihr Leben. Weil Beyoncé eifersüchtig auf alle ist, müssen die sicherstellen, dass sie nicht eifersüchtig genug ist, um alle aus dem Weg zu räumen. Auf Grundlage dessen sind sich die Leute auch online sicher, dass Kanye West Taylor Swift vor Beyoncé retten wollte. Deswegen ist er quasi auf die Bühne gestürmt und hat dann Beyoncé den Credit gegeben, damit Taylor Swift bloß am Leben bleibt.
Beyoncé got the best album of... Und wie war das nochmal?
Ja, ja.
Was hat die gesagt?
The best album of the year. Weiß ich nicht.
Wieso?
Die Gerüchte gehen sogar so weit, dass behauptet wird, dass Beyoncé Diddy dabei half, Tupac zu eliminieren. Die war 15 Jahre alt. Sie haben auch irgendwas mit Michael Jacksons Tod zu tun.
Genau,
also wirklich
richtig.
All diese Geschichten werden erzählt. Das heißt, Aaliyahs Tod wird einfach dafür instrumentalisiert, um Beyoncé zu diskreditieren. Auch ein Beweis ist der Song She Knows von J. Cole.
Oder She Knows.
She Knows. In dem er in einem Vers über Michael Jackson und Aaliyah rappt und über eine Frau, die etwas weiß. Und die Interpretation der Vereinigten Nationen aller Aluhutträgern, da haben wir sie wieder, Beyoncé ist damit gemeint. Cole hat den Song über Beyoncé geschrieben. Leute, könnt ihr euch die Zeit nehmen, diese 4 Minuten den ganzen Song anzuhören? Weil wenn ihr euch den ganzen Song anhört und die ganzen Lyrics liest, wird deutlich, Cole rappt darüber, dass er seiner Freundin ständig fremd geht, wie scheiße er sich fühlt.
Und sie ist weiß. Oder
und
nicht?
Sie ist weiß,
ja,
genau. Und dann gibt's halt die Passage mit Aaliyah, da sagt er, quasi das einzige schlechte Ding an Sternen ist, dass sie irgendwann ausbrennen. Und referiert, also quasi bezieht das auf sich, weil er sabotiert sich und diese Beziehung, indem er halt seinen Fame nutzt, um halt mit zahlreichen Frauen Sex zu haben, aber halt auch eine Rest in Peace to Aaliyah, weil sie ja auch der große Stern, der ausgebrannt ist, Left Eye, ebenfalls der gestorben ist, Michael Jackson, genauso. Darum geht es. Darum geht es!
Und diese Tatsache, dass sich Leute nicht die Zeit nehmen, sich mal alles anzuschauen, zeigt sich in allen Interviewclips, allem, was zirkuliert, auch gleich zu Usher, wo ich mal denke, Leute, ihr müsst euch das alles angucken.
Ja. So, und dann machte ja eine Liste die Runde von Menschen, die am Tag der Inhaftierung Diddys ihre Jobs aufgegeben haben. Das war so random, Leute. Also, okay. Es gab nur ein Interesse. Ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, weil Leute chillt. Ich habe mir jetzt, ich lese gleich vor, ich weiß nicht, wie viele das sind. Aber einer davon war einer, der wirklich interessant ist. Und zwar Kevin Lyles, der CEO von Warner Music's 300 Elektra Entertainment. Er hat nämlich sein Ende verkündet am 17.09. Na gut, ich habe es hier gar nicht übersetzt.
Ach so, also Warner gehörte Bad Boy Industries,
ja,
bis dann der Verkauf an Interscope stattfand, 2009. Die besitzen die alten Tracks von Diddy und dann ab 2009 hat er alles mit Interscope veröffentlicht.
So, okay. Da könnte man vielleicht sagen, vielleicht war er bei irgendwas involviert. Wissen wir aber nicht. Aber das ist etwas, wo ich denke, okay, das könnte auffällig sein, weil es aus der Musikindustrie ist.
Genau, richtig.
Aber der Rest war super random. Eric Pryor ist der Präsident der Pennsylvania Akademie für Feine Künste. Ich weiß nicht, was so ein Museumsdude aus Pennsylvania mit P. Diddy zu tun haben
soll. Und jetzt
der
Historiker Jonathan Holloway.
Dann gibt es den Historiker Jonathan Holloway, der halt auch quasi aufgehört hat. Der war nämlich Präsident der Universität und er hat halt in einem langen Interview erzählt, dass einfach so viel, es war einfach alles zu viel. Corona, Israel-Gaza-Konflikt, studienbezogene Konflikte, dass er halt aufgehört. Ich weiß nicht, was ein Historiker jetzt damit zu tun haben soll. Dann hast du auch Robert Davis, der ist so ein Manager von so Booten, der hat halt 40 Jahre gearbeitet und hat halt gesagt, 25 bin ich halt raus. Der ist wahrscheinlich fast 70 Jahre, der Dude. Chris Cameron ist irgend so ein random Lacrosse-Coach, der in den 90ern Karriere gemacht hat. Keine Ahnung, was der mit Diddy zu tun haben soll. Also ganz ehrlich, ich dachte mir in dem Moment so, okay, du kannst einfach googeln, Stepping Down, genau, den Tag bei Google einklicken, 17.09. Und dann hast du eine riesige Liste an irgendwelchen CEOs und irgendwelchen Menschen, die aufgehört haben zu arbeiten. Ich weiß nicht, was uns das jetzt irgendwie sagen soll.
Ja, und vor allem, das macht alles, was wir von den Anklageschriften was heißt Fakten? Das sind Aussagen der Opfer, wo Namen genannt werden.
Ja, und Unternehmen genannt werden.
Komplett untergraben.
Ja.
Denn die Namen, die eigentlich zirkulieren sollten, die höre ich nicht.
Nee. Warum ist das so? Wie kann das sein?
Boah, vor allem der CEO von Interscope, der damals 2009 diesen Deal gemacht hat. Der ist Steven Iowine oder so heißt der. Auf jeden Fall habe ich mit dem Deep Dive ja schon darüber gesprochen. Okay. So, also nochmal zu Jay-Z. Der ist auf jeden Fall sus, der Typ.
Ja.
Ich mag den nicht. Er scheint auch kein sonderlich guter Mensch zu sein. Es scheint aber schon talentiert zu sein und sehr auch business-savvy und alles Mögliche. Und der hat bestimmt seinen Dreck am Stecken.
Ich glaube auch, ja.
Aber ich glaube nicht, dass der schlimmer ist als Diddy oder irgendwelche komischen Machenschaften im Hintergrund gezogen
werden. Ich glaube,
also
aus dem, was ich vor allem bei Dame Dash rausgehört habe, dass Jay-Z immer die Augen zugemacht hat.
Mhm.
Ich glaube, dass er safe unangebrachte Beziehungen zu sehr jungen Frauen hatte.
Mhm.
Ich kann mir aber vorstellen, dass wir hören ja nicht mehr so viel von Jay-Z. Der agiert mehr im Hintergrund. Und ich kann mir vielleicht auch gut vorstellen, dass man gesagt hat, pass mal auf, du warst viel zu viel involviert in irgendwelchen scheißkriminellen Machenschaften. Also mit irgendwelchen Dudes hattest du zu tun, die nicht korrekt waren. Wir nehmen dich da raus, du machst was im Hintergrund und lässt es einfach sein.
Entweder
sowas
so
könnte ich mir
oder
vorstellen.
Der ist nun mal dreifacher Vater und möchte lieber im Hintergrund agieren.
Oder so. Und hat einfach keinen Bock mehr auf den
genau, Bums. Richtig. Und möchte lieber Künstler raus und supporten, damit er Geld rausschlagen kann. Also ich glaube in keinster Weise, dass es irgendwo ein guter Mensch ist oder so.
Ich
mag
auch nicht.
Den einfach nicht.
Aber
so.
Wir werden jetzt sehen, was bei dem großen Prozess rauskommt, ob sein Name fallen wird. Aber
genau,
wenn er da nicht fällt, dann gibt es auch nichts mehr zu spekulieren.
Nee.
Das ist es nämlich.
Also erstmal nicht. Deswegen.
Erstmal nicht.
Und wir müssen ja auch bedenken, Spekulationen führen zu gewissen Sachen, wie zum Beispiel spekuliert wird, dass Megan Fox ja in diesen Partys da war und dann geht es dann weiter, dass man ihre Kinder dann irgendwie als Monster bezeichnet, weil die angeblich alle trans sein sollen und genau das gleiche würde auch mit den Kindern von Jay-Z und Beyoncé passieren, wo ja auch erzählt wird, das sind ja noch nicht mal ihre Kinder oder seine Kinder und die sehen hässlich aus und yada yada. So, das führt zu nichts.
Gar nichts.
Und es ist einfach nur absurd und nimmt von dem eigentlichen Namen weg.
Ja.
So, Usher, der fällt ja, das ist so der zweite Name, der immer fällt im Zusammenhang mit Diddy. Diddy, Usher und dann Jay-Z oder umgekehrt. So, wie wir ja vor kurzem in einem Video besprochen haben, löschte Usher ja 7000 Tweets.
Mhm.
Und alle fragen sich, okay, warum, was hat er zu verstecken? Also ich fand das auch sass und ich verstehe auch nicht, was er damit meinte oder was er machen will. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Affiliationen entfernt werden sollen oder er ein anderes Image porträtieren möchte, who knows.
Ja.
So. Diddy und Usher verbindet ja auch tatsächlich eine langjährige Freundschaft und musikalische Kollaboration. Und Usher bezeichnet Diddy auch in der Vergangenheit auch als Bruder.
Mhm.
Und bereits mit 14 haben die sich ja kennengelernt, Anfang der 90er. Da unterschrieb nämlich Usher einen Plattenvertrag mit LA Face und Arista. Und daraufhin soll das Label ihn dann zu Diddy geschickt haben für ein Jahr nach New York zu diesem sogenannten Flavor Camp. Usher war 14, Diddy war 23. Mhm. In einem Interview mit dem Rolling Stone im Jahr 2004 spricht er auch über die Zeit. Und es war ein richtig cooles Interview, weil das war noch aus einer Zeit, wo Stars Einblicke gewährt haben, gewissen Reportern und die auch wirklich tagelang mit denen verbracht haben. Dieser Reporter hat auch bei Usher übernachtet, um mehr herauszufinden. Und hat auch richtig viel beobachtet. Ein richtig cooles Interview. Ist leider hinter einer Paywall, aber wer meinen Trick kennt, oder dafür bezahlen kannst du lesen. Ich poste das manchmal auf Instagram. Deswegen folgt uns auf Instagram, wenn ihr meine Tricks haben wollt. Meine Links, meine Tricks. Er nannte die Zeit bei Didi die härteste seines Lebens und sagt, er hat mich in eine ganz andere Welt eingeführt, vor allem in die des Sex. Sex ist so heiß in der Industrie. Alter, man. In New York lebte Usher in Didis Haus in New York, Scarsdale. Das ist so 40 Minuten von Manhattan entfernt. Mhm. Und er sagt, es waren immer Mädchen da. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde.
Wow.
So, nach eigenen Aussagen, und das ist Usher 2004, der wirklich sehr offen geredet hat in dem Interview, muss man sagen. Der wirkt auch noch sehr jung und einfach, ja, ich glaube dem das, was er gesagt hat. Hat er mit Frauen zwar experimentiert, aber richtigen Sex soll er erst mit 19 gehabt haben. Und er sagte, seltsam, aber ich habe vorher nicht mal masturbiert. Ich habe es nur so lange gemacht, bis ich merkte, dass es dem Mädchen gut ging und danach habe ich aufgehört. Also, dass sich das gut anfühlte. Und dann kam halt nichts. Mhm. Er spricht zwar nicht über die Beziehung zu seiner Mom, aber der Journalist berichtet so über so eine Situation mit ihr. Sie habe ihn ohne zu fragen für eine Veranstaltung gebucht und er weigerte sich hinzugehen und er war extrem wütend.
Mhm.
Und das war so ein Detail, was ich einfach mal erwähnen wollte, weil ich würde auch gerne irgendwann mal einen Deep Dive zu Usher machen. Mhm. Und weil ich finde die Beziehung immer zu den Eltern interessant, vor allem wenn das Manager sind, weil die Mutter von ihm war Managerin.
Ah.
Und wir wollten ja auch mal über Didi und seine Mutter reden. Generell so diese ganzen Familienkonstellationen, um auch zu gucken, wie diese Leute so geworden sind, wie sie geworden sind. Generell aber, ich habe mir viele Interviews von ihm angehört, spricht er nicht schlecht über seine Mutter oder seine Familie, aber ich finde, es hört sich immer sehr businessmäßig an. So, und dann sagt er, seitdem er zum ersten Mal Sex hatte, war er nicht aufzuhalten. Und es war nicht unüblich, dass er Beziehungen mit drei Frauen gleichzeitig hatte, weil er konnte Sex von Liebe nicht trennen. Mhm. Also wenn er Sex mit jemandem hatte, hat er die direkt geliebt, aber respektiert nicht wirklich, weil er hat ja weiter mit anderen Frauen geschlafen.
Ja.
Die eine hat das in ihm befriedigt, die war süß, die war sexy, die war Mutter, Muttervorstellmaterial. So, dann gibt es ein Interview, was immer wieder zirkuliert.
Ja.
Das ist der Howard Stern-Interview im Jahr 2016. Und da spricht er ja auch wieder über die Zeit mit Didi. Howard sagt, dass generell stellt Howard seine Theorien und zwingt Didi dazu, diese zu bestätigen oder eben nicht. Und dieser Clip, wo er über Didi spricht, der ist genauso abgeschnitten, damit die Theorie, die Howard Stern immer wieder spinnt, dass Didi ihm was angetan hat, bla bla bla, oder dass das nicht in Ordnung ist, was passiert ist, auch bestätigen würde. Aber ich finde, wenn man weiterhört, hört man da was anderes raus.
Okay.
Also Howard sagt, dass Didis Haus gefüllt sei mit Frauen und Orgien und dann rudert Usher zurück. Also im Gegensatz zum Interview zu 2004 hört sich das Ganze nicht ganz so schlimm an. Er sagt aber, dass er definitiv einiges gesehen hat und da war, um auch den Musiker-Lifestyle zu sehen, dass er aber damals nicht verstanden hat, was er da gesehen hat.
Mhm.
Das glaube ich ihm auch. Ich meine, er war 14, ne, und kam auch aus einer sehr religiösen Familie. Der wusste das nicht. Er sagt aber, dass er nicht glaubt, dass es schlecht war, seinen Lifestyle gesehen zu haben. Es war Didis Lifestyle und Usher hat sich karrieretechnisch das geholt, was er brauchte.
Okay.
Das ist auch sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn das ist eine Motivation, die Usher sein Leben lang hat. Gucken, was ich mir karrieretechnisch rausholen kann und bei dem Rest gucke ich weg. Und ähnlich, finde ich, ist Jay-Z ja auch.
Ja, genau das.
Er hat über Sex gesungen damals. Das war sein erstes Album, was er mit Didi produziert hat, ohne überhaupt zu wissen, was Sex ist und es gehabt zu haben. Also war das Album auch nicht so authentisch und er war auch super jung.
Ja.
Auch wenn man das Album kann man sich angucken. Das ist ja eh so ein Babyface.
Ja.
Aber in dem Album sieht er wirklich aus, gerade geschlüpft irgendwie.
Ja.
Und das war auch kein Riesenhit. Didi hat sich dann noch dazu entschlossen, das zweite Album nicht mit ihm weiterzumachen, sondern hat sich, glaube ich, für irgendwie Jermaine Dupri oder sowas entschieden. So, und insgesamt hatte er das Gefühl, dass er Leute um sich hatte, die sich um ihn gekümmert haben und auf ihn aufgepasst haben.
Okay.
Das heißt, für mich hört sich das an, dass Usher in sehr frühem Alter Sex ausgesetzt war, aber es für ihn nicht weiterging. Also ich bezweifle wirklich, dass Didi Usher irgendwas angetan hat.
Okay.
Zumindest vielleicht etwas, womit Usher noch klarkommt, sag ich jetzt mal.
Ja.
Was auch immer das heißen mag.
Mhm.
Es wird ja angedeutet, dass sie in einem Bett zusammengeschlafen
haben.
Das hat Didi selber ja angedeutet. Mhm. Dann wieder zurückgerudert. Das war so ein Interview mit Kevin Hart.
Mhm.
ja, ich glaube schon, dass gewisse, also aus unserer Sicht viel Schlimmeres passiert ist, wenn man das mal von außen betrachtet. Aber ich glaube nicht, dass Didi Usher aktiv missbraucht hat. Das glaube ich nicht.
Okay.
Weil er sagt es so. Ich glaube Usher einfach.
Wir müssen ihm glauben.
Das ist mein Ding. Ich möchte den Leuten glauben, wenn sie mir was sagen. Er sagte, dass in dem Haus von Diddy Leute verkehrten wie Biggie, Lil' Kim, Faith Evans, Mary J. Blige. Und dass sie aber nicht in diese Sexgeschichten involviert waren. Und daraus schließe ich einfach, so generell, wenn ich mir auch die Anklageschriften alles Mögliche angucke, dass Diddy mehrere Seiten hatte.
Ja.
Er hatte seine Business-Seite, er hatte seine sexy Sex-Seite, er hatte seine liebende Vater-Figur-Seite. Und er entschloss sich, bestimmten Leuten nur bestimmte Dinge zu zeigen.
Klar.
Und
ich glaube, nur so ist er auch so lange, also so lange konnte er das dann auch machen.
Ja, natürlich, weil wenn er jeden und alles missbraucht, was auch immer gemacht hätte, der wäre gar nicht so weit gekommen.
Ja, ja, ja.
Aber er hat, die Leute waren in der Lage, gewisse Sachen von Didi auszublenden, mit ihm einfach nur zu arbeiten und abzuhauen und den Erfolg mitzunehmen. Und genau, so hat er es auch geschafft, da durchzukommen. Und genau, in 2016 nennt er Usher Didi seinen großen Bruder und nennt ihn auch Familie. So, und jetzt kommt dieser Clip, der überall zu kuliert. Auf die Frage hin, ob er seine eine Kinder zu Didi schicken würde, sagt er, hell no. Und da cuttet das Video.
Ja.
Weiter sagt er aber direkt im Anschluss, dass der Grund nicht ist, weil er irgendwie Angst hätte, dass den Kindern was passiert oder dass sie gewisse Sachen sehen. Das hätte er ja sagen können. So, nee, ich will jetzt nicht, dass meine Kinder sowas sehen. Sondern er sagt, dass die Kinder das Haus von Didi auseinandernehmen würde.
Ach so.
Und alle terrorisieren würde, weil die Kinder so ausrasten.
Oh.
Das sagt er wirklich direkt im Anschluss. Und ich habe mir seine Mimik angeguckt, alles angeguckt. Nichts davon ist irgendwie seltsam.
Ha.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass so wenig Usher passiert ist, dass er das nicht als Missbrauch oder irgendwie anerkennt. Gewisse Dinge auch rationalisiert, deswegen sie als, auch nicht als Gefahr ansieht. Und deswegen wahrscheinlich auch nicht unbedingt als Problem ansah, Justin Bieber dahin zu schicken. Ich könnte mir vorstellen, dass Usher zu Justin gesagt hat, hör zu, mach Augen zu, guck nur nach vorne, geh nicht in jeden Raum, hör einfach nur zu, was Didi dir zu sagen hat, bleib in dem Studio, keep your head down und fokussier dich auf die Musik. Und ich glaube, das hat er ihm gesagt, damit Justin Bieber auch so wenig wie möglich passiert.
Tja.
Ich glaube trotzdem, dass Didi Justin Bieber gewisse Seiten gezeigt hat. Und ne, so Didi hat ja auch in dem Video gesagt, dass er ihm ein Auto schenken würde und bla bla bla, aber erst später, wenn er erfolgreich war. Und ich glaube, Didi zeigt gerne seinen Lifestyle und geht so in die Richtung des Grooming.
Ja, tut das, er auch. Groom tut er auch.
Das
ja.
tut er auch. Nun sind jetzt diese Anklageschriften rausgekommen, also diese neuen Anklagen laufen jetzt hier ein, diese 120 mit den Kindern.
Und das ist das, wo wir beide auch gesagt haben,
okay.
Weil bevor das rauskam, haben wir die 11 Anklageschriften einmal durchleuchtet und gesehen, okay, hier passiert nichts mit Kindern. Also scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass das passiert ist. Das Einzige, wo wir wussten, dass da irgendwas mit Kindern ist, von Orlando Brown, der da was angedeutet hat. Nicht angedeutet, er hat es ganz klar gesagt. Der hat mir das angetan, als ich ein Kind war. Jetzt mit den vielen Kindern, die...
Also,
können wir nicht ausschließen, dass nichts mit Bieber und Usher passiert
wir nicht.
Ist.
Können wir
Aber
nicht.
Wenn Usher nicht drüber redet und reden will, dann muss das akzeptiert werden.
Ist einfach so.
Und es kann auch sein, dass ihm nichts passiert ist, wenn er sagt, es gab Leute, die sich halt auch um mich gekümmert haben.
Eben. Alles, was ich weiß, ist, ich gucke mir alles an, was Justin und Usher an Interviews auch gegeben haben. Und das hört sich für mich so an, als ob sie sehr jung Sex ausgesetzt waren, beide Probleme hatten, treu zu bleiben. Ich habe gerade mir das Interview mit Justin Bieber angeguckt, wo er ja auch über Billie Eilish spricht und auch weint und sagt, so, er will sie schützen. Und da spricht er eigentlich per se nicht darüber, dass ihm was widerfahren ist, sondern dass er sein Vertrauen verloren hat und dass Menschen ihn hintergangen haben. Darum geht es in dem ganzen Interview. Das hat für mich eine andere Konnotation. Ja. Und würde ich das, diese Szene nicht mit Didi in Verbindung bringen. Ob Didi, Justin Bieber was passiert ist, kann ich nicht sagen. Die haben auf jeden Fall zusammen gefeiert. Viel Justin Bieber und Didi. Es gibt ja Fotos von den beiden. Ich glaube schon, dass ein paar Sachen passiert sind. Aber ich glaube eher, dass die traumatisiert sind, weil sie so früh Sex ausgesetzt waren.
Ja.
Und vielleicht auch sehr früh Sex mit Frauen hatten, vor allem Justin Bieber.
Mhm.
Das ist meine Theorie. Und ich möchte einfach es dabei bleiben lassen. Wir planen ein Deep Dive zu Justin. Ich warte aber auf seine Worte. Ich brauche mehr von ihm, weil ich keine Lust habe, auf diese ganzen Sachen einzugehen. Auf das hier dieses Yummy-Video, diese Sache mit dem Kuchen und was das bedeuten könnte, dass er da drunter war. Ich will darüber nicht spekulieren, weil das ist eklig. Ich kann nicht über das Leid von jemand anderen spekulieren. So, ihr wollt, dass wir weniger spekulieren, dann machen wir das jetzt.
Ihr Lieben, was sagt ihr dazu? Also mir schwirrt der Kopf.
Ja.
Ich finde es einfach krass, dass er so lange dieses System aufrechterhalten konnte, dass Leute davon wussten und safe wussten Leute davon.
Auf jeden Fall.
Die Augen zugemacht haben, davon profitiert haben. Und das ist wieder ein Fall von sehr, sehr vielen in Hollywood, der uns zeigt, dass die Strukturen vergiftet sind.
Auf jeden Fall. In dem Deep Dive davor bedroht Didi ja ständig seine ganzen Künstler damit, wenn du das und das sagst.
Ja.
Ne, er hat Cassie geschlagen. Du hast es beobachtet. Wenn du davon was sagst, dann werde ich dich verschwinden lassen.
Ja.
Ich glaube, der hat alle um sich herum irgendwann mal nur noch bedroht.
Und wie schrecklich. Du hast dieses Monster in dieser Industrie, das über 3000 Menschen haben sich gemeldet, die Opfer von ihm wurden. Davon wurden 120, haben man jetzt Fälle gemacht. Wie abartig ist das? Wie konnte dieser Typ seit den 90er Jahren all das machen? Und er ist damit davongekommen.
Und deswegen will ich mich mehr auf die Leute konzentrieren, die tatsächlich genannt werden, wie diese CEOs.
Ja.
Weil ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand davon irgendwie jetzt befragt wird, was auch immer. Nichts davon.
Ja.
Deswegen, lass uns bitte mal ganz kurz wenn was dazu rauskommt zu Jay-Z und Co., wir sind die Ersten, die darüber berichten werden. Glaubt es mir. Wir sagen nicht, dass alle unschuldig sind, dass das nicht sein kann. Aber diese Richtung, die das gerade bringt, wo es so ins Lächerliche schon gezogen wird, das bringt nichts. Deswegen, lass uns diese Reise gemeinsam gehen, gucken, was passiert. Wir werden auf jeden Fall noch Updates dazu machen.
Ja.
Wir haben auch gesagt, dass die nächsten Deep Dives, wir haben zwar einen Deep Dive dazwischen, da geht es um was anderes, aber dass wir uns darum bemühen, da wirklich alles zu sammeln, Missinformationen rauszufischen und wirklich den Weg frei zu machen, damit wir uns auf die wahren Leute konzentrieren können.
Wie immer, abonniert diesen Podcast, hinterlasst uns eine positive Bewertung, wenn er euch gefallen hat. Und ihr findet uns auf Instagram und TikTok unter OKCHA Podcast. Und ich würde sagen, wir sehen uns.
Genau. Wünschen euch eine schöne Woche.
Okay, ciao.